Spannende Frauen, deswegen haben wir geschrieben, an der Spitze von Stadt und Land in Führungspositionen. Und wir wollen ein bisschen über das reden, wie sind denn so weibliche Sichtweisen auf die Themen Mobilität und Stadtentwicklung und Stadtführung. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Karl Hintermeier. Gemeinsam mit meiner lieben Frau Monika Hintermeier leite ich die Agentur Message. Und wir sind spezialisiert auf das Thema die Stadt als Marke, Stadtkommunikation, Stadtmarketing, Stadtentwicklungsprojekte begleiten, kommunikativ begleiten. Das ist so unser Thema und wir beschäftigen uns aber natürlich nicht nur mit Städten, sondern auch mit dem Land und mit Einrichtungen von Land, Bund, querfeldein. Ja, wir hatten den Weltfrauentag letzte Woche. Wir haben alle sehr viel Dokumentationen, Berichterstattung dazu gesehen und alle lernen wir am Weltfrauentag. Ich glaube, der Tag nach dem Weltfrauentag ist der Beginn des Weltfrauenjahrs, sollte der sein. Wir lernen, dass es in vielen Ländern, aber auch in Österreich, wenn wir vor unserer eigenen Tür kehren, dass es noch nicht so weit her ist, sozusagen mit der Gleichstellung von Mann und Frau. Und dementsprechend war es uns auch wichtig, ein bisschen einen Scheinwerfer auch darauf zu lenken, was können wir denn tun, um das zu verbessern gemeinsam. Und insofern super, dass ihr beide da seid. Vielleicht da ganz kurz aus eurer Situation heraus, wie legt ihr denn so eure Geschäftsführung an? Vielleicht Susanna, wenn ich mit dir kurz anfangen darf, du bist sozusagen... Du hast die Radland Niederösterreich mehr oder weniger mitgegründet. Das ist sozusagen die Mobilitätsagentur des Landes Niederösterreich, die sich mit aktiver Mobilität beschäftigt. Du kommst aus dem Mobilitätsbereich. Du hast ja verschiedenste Stationen von Brüssel angefangen über Eco Plus und Capsch und so weiter gehabt. Wie geht es denn mit dieser Rolle? Doch teilweise männerdomierten Ding. Du musst viel mit Gemeinden zu tun haben, viel mit Bürgermeistern. Da muss ich als Frau auf, glaube ich, auch behaupten. Wie geht es da damit?
Ja, also in dieser Rolle selber geht es mir sehr gut. In dieser Rolle ist mir auch noch nie auch eine Negativität entgegengebracht worden. Also da beschwere ich mich nicht. Ja? Da sind alle einfach auch sehr, sehr offen und da habe ich nicht das Gefühl, irgendwie nicht ernst genommen zu werden oder irgendwie. Also da in der Rolle passt das schon, ja. Also bis man zur Rolle kommt, ist wieder was anderes, ja. Aber quasi in der Rolle, ja, ist das schon, so weit sind wir Gott sei Dank, ja, ist das nicht in Frage gestellt.
Und Annemarie, bei dir, ich habe gehört, du hast ja jetzt mittlerweile die gesamte Etage im Stadtamt, ist eigentlich weiblich, mit Ausnahme vom Bürgermeister, oder?
Ja, das stimmt. Ja. Ganz generell ist unsere Stadtverwaltung sehr weiblich, wir haben 70% Damen angestellt. Was aber natürlich der Fall ist, ist, dass Kindergarten sind 100% Damen, Bauhof sind 99% Männer. Mhm. Also in den unterschiedlichen Bereichen ist einfach die Männer- und Frauenquote ganz unterschiedlich hoch. Und wenn man dann auf die Politik schielt, dann ist es natürlich nochmal was ganz anderes, weil da ist das, was du auch schon angesprochen hast, also Bürgermeister, Gemeinderäte, also da ist einfach tatsächlich eine starke...
Ja, da schaut es anders aus, genau. Danke. Und du folgst ja, irgendjemand hat den Ton aufgedreht und tippt daneben ein bisschen, danke, ja. Du folgst ja einem Mann, der sehr lange sozusagen Stadtamtsdirektor war und bis zu seiner Pensionierung und also sehr... mächtiger Mensch, aber von seinem Habitus her, jetzt bist du ja ganz ein anderer Mensch, von deiner Art und so weiter, glaube ich, wie du wahrscheinlich Führung anlegst. Was sind da also die Unterschiede und wie schnell hat sich da das Team auf das einstellen können oder hat sie sich überhaupt schon darauf einstellen können?
Ja, die Unterschiede sind sicher sehr groß. Also mein Vorgänger war ja 25 Jahre lang in der Position und entsprechend auch der längst gedienteste oder einer der längst gedientesten in der ganzen Stadtverwaltung. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn man so wie ich dann kommt als Quereinsteigerin und ganz andere Impulse mitbringt und auch eine ganz andere Persönlichkeit mitbringt. Und ganz generell ist es bei mir natürlich so, dass meine Führung so angelegt ist, dass ich sie als kollegial und als wertschätzend einfach bezeichnen würde und dass ich nicht davon ausgehe, dass ich jetzt alles weiß und sozusagen die einzige Weisheit gepachtet habe, sondern dass ich mir gerne die Expertinnen und Experten eben hole zu den Themen und mir einfach ihre Meinungen anhöre und dann entscheide, welcher Weg der ist, den wir gehen. Ja.
Darf ich kurz noch was Organisatorisches in die Runde werfen? Wenn ihr euch einbringen wollt dazwischen und Fragen oder Diskussionsbeiträge habt, bitte einfach nicht scheuen, einfach entweder einwerfen, so groß ist unsere Runde, wir sind glaube ich so um die 15 Leute, also das geht ganz gut. Also nicht, keine Scheu haben, bitte gerne einfach dazwischen gleich was einwerfen, das belebt das Gespräch. Ja. Vielleicht einmal so grundsätzlich, seht ihr, sag jetzt, wie wichtig schätzt ihr das auch ein, dass es Leute wie euch gibt, ja, dass es immer mehr Frauen hoffentlich in Führungspositionen gibt, es sind ja noch tatsächlich sehr wenige, muss man sagen, ich habe nachher ein paar Zahlen auch dazu da. Wie wichtig ist es aus eurer Sicht, dass wir solche Role Models auch sehen? Also fühlt ihr euch als Role Model oder sagt, spielt in meinem Alltag überhaupt keine Rolle?
Ja, doch, schon als Role Model fühle ich mich schon. Ja. Nicht nur allgemein hin zu unbekannten Dritten, sondern ganz auch innerfamiliär, weil die große Tochter ist 14, wird 15 und sie kriegt einfach schon was anderes mit. Ja, es hat natürlich auch mit Zeit, ich habe auch wenig Zeit, ja, da kriegt natürlich auch die entsprechenden knappen Zeitressourcen mit, ja, da was das immer erreichbar sein oder immer einfach ja, die Verantwortung durchtragen auch mit sich bringt. Aber, und was ihr vor allem auch mitkriegt, das kriegen auch die Burschen mit bei mir, ist das lebenslange Lernen. Ja? Also, dass das jetzt einfach anders wie meine Elterngeneration, das zum Beispiel war, man lernt einen Beruf und ist dann dort immer beide Beamten für ihre Lebenszeit lang, dass das eben jetzt völlig anders ist, dass man eigentlich viele Stationen macht, dass man nur, wenn man mal dort anfängt, nicht dort auch aufhört. Und dass man immer auch offen ist für Neues und sich auch. Und das ist, glaube ich, auch zusätzlich zu der quasi weiblichen Führungsrolle oder eben etwas, was glaube ich noch quasi vielleicht noch dick wichtiger ist, dass man einfach immer offen bleibt und immer aktiv bleibt. Ja.
Ja, das schließe ich mich ganz genau an. Also ich halte es auch für sehr, sehr wichtig. Bei uns zum Beispiel in der Stadtverwaltung, du hast das gesagt, bis auf den Bürgermeister, lauter Frauen in meinem Stockwerk und ganz generell sehr, sehr viele Frauen im Rathaus. Natürlich macht es einen anderen Eindruck und gibt es eine andere Perspektive, wenn die Chefin auch eine Frau ist. Ja? Mhm. Selbstverständlich haben gerade die jungen Mitarbeiterinnen dadurch eine andere Perspektive auf ihre Aufstiegschancen. Ja? Mhm. Also ich halte das ganz generell für wichtig. Ja? Mhm.
Mhm. Ich würde an der Stelle ganz gerne, Markus, vielleicht schickst du unsere Folien raus, ich würde euch an der Stelle ganz gerne ein paar Daten auf den Weg mitgeben, ein paar ausgewählte. Und zwar eine Geschichte ist bezahlte versus unbezahlte Arbeit. 2/3 der bezahlten Arbeit werden aktuell von Männern erfüllt. Und umgekehrt genauso, 2/3 der unbezahlten Arbeit wird derzeit von Frauen geleistet. Ja? Also das sind Statistik-Austria-Daten und Eurostat-Daten. Und wenn wir uns die Teilzeitquote anschauen, dann ist es so, dass in der EU wir eine Teilzeitquote von fast, also knapp 30% haben bei Frauen, in Österreich von knapp 50%. Also das ist ein enormer Unterschied, Teilzeitquote EU und Österreich. Während Männer nur zu 11% in Teilzeitjobs arbeiten. Und am Ende des Tages hat man das bei einem Pensionsgap, also Frauen haben um 41% weniger Pension als Männer später. Und das heißt, nach hinten raus macht sich das halt wirklich dann diese Teilzeitfalle, von der wir so schön reden. Das hat einen anderen Aspekt auch noch beim Gender Pay Gap. Da liegt Österreich sehr unrühmlich in der Europäischen Union, da so fast am untersten Ende. Da geht es um den Stundensatz sozusagen der Frau verglichen mit dem Mann. Und der ist halt EU-weit um ca. 11-12% schlechter, aber in Österreich um so 17-18% schlechter. Und liegt auch daran, dass halt die Teilzeitjobs in der Regel auch von der Bezahlung her schlechter sind. Also nicht nur, dass man weniger in Summe verdient. Und wir haben da, ich habe gestern in den Eurostat-Daten ein bisschen nachgeschaut, wir haben in den letzten 2 Jahren ein bisschen was gut gemacht, also sind ein bisschen besser vom Ranking, aber es ist minimal. Also es zeigt, der Pfeil zeigt nach oben, das ist etwas Positives. Und was Städte und Gemeinden angeht, Da gibt es eine recht spannende Geschichte vom SORA-Institut im Auftrag des Städtebundes. Die haben sich die ganzen 2000 Gemeinden in Österreich angeschaut und so einen Gleichstellungsindex entwickelt. Und da sind ganz viele Aspekte drinnen, wie Kinderbetreuung, ganztägige Betreuungsmöglichkeiten und so weiter. Und da sieht man halt sehr stark, also insgesamt über den Schnitt hindurch sind die Gemeinden bei rund 50% Indexpunkten. Das SORA sagt, das ist auf halbem Weg quasi. Ja. Und einen deutlichen Gap gibt es zwischen hochurbanen Räumen, also zum Beispiel Wien mit Platz 1 ist bei 79 Punkten. Das heißt, je urbaner die Räume, desto besser ist das in der Regel, verwundert auch nicht weiter, weil gerade zum Beispiel eine der wichtigsten Grundlagen, fast immer Basisgrundlagen, ist die Kinderbetreuungsthematik. Ja. Also wenn man da länger rauskippt, dann ist es schwieriger. Und Frauen in Führungspositionen, 8,9% haben wir in Geschäftsführungen von den Top 200 Unternehmen, also knapp unter 10%. Und bei den Gemeinden ist es so, dass 214 Bürgermeisterinnen gibt von 2000 Gemeinden, aber immerhin also 10%. Ja. Und bei den Gemeinderäten sind es 24%. Also wenn wir denken, dass wir 50%, glaube ich, circa Frauen haben, ist die sozusagen die Vertretung im Gemeinderat nur ein Viertel. Ne? Also das sind genau solche Punkte, die da interessant sind. Und das drückt sich dann auch in der Medienwelt aus. Die APA hat eine Untersuchung vor 2 Jahren gemacht, wie viel Frauen und Männer sozusagen in Medien vorkommen, haben die 200, also die großen Tageszeitungen gescreent. Und da sehen sie halt, sieht man halt ganz klar, bei Society-Themen liegt es ja eben auf, ne, mit uns. Komisch. Und insgesamt ist aber sozusagen auch die Quote, sozusagen wie oft Frauen in den Medien vorkommen, also mit knapp, also das haben wir nicht einmal bei einem Viertel, ja, natürlich deutlich schlechter. Und das ist auch so ein Punkt, wo wir dann über das Thema Gendering ja regelmäßig sprechen. Und ich habe gesagt, heute wollen wir ein bisschen beyond Gendering reden, weil das Binnen-I ist eine Sache davon, aber ich glaube, es kommt auf ganz viele andere Sachen an in Wahrheit, oder? Also nicht, dass ich das Gendern schlecht reden will, also wir sind Gender-Verfechter sogar, aber in Wahrheit kommt es auf ein paar andere Sachen an, oder? Wie seht ihr das?
Ja, ich meine, Sprache schafft Bewusstsein, das ist ja mehr als wissenschaftlich erwiesen. Ja. Es ist schade, dass die Diskussion momentan jetzt nur noch darauf hinausläuft, ob man ein I, einen Stern, einen Doppelpunkt verwenden darf oder nicht. Ich persönlich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Frauen in der Sprache abgebildet werden. Auf welche Art und Weise ist mir, muss ich ehrlich sagen, wurscht. Und besonders wichtig einfach auch, dass sie, wie du eben jetzt die Zahlen vorgetragen hast, einfach auch dort abgebildet sind. Ja. Quotenregelungen, gleiches Gehalt für gleiche Arbeit. Ja, also das sind einfach die Dinge, wo man ansetzen muss. Ja.
Ich glaube, das sieht man relativ stark. Also die Staaten, die weiter vorne sind oder die deutlich besser sind, auch zum Beispiel Spanien oder so ist deutlich besser, die haben fast alle Quotenregelungen. Ja. Ja. Und das ist sehr heftig umstritten, aber in Wahrheit, wenn man weiß, dass man halt einfach deutlich weniger Plätze scheinbar besetzen kann, so, dann ist das natürlich ein Thema. Oder?
Ja, also da schließe ich wieder an, auch an die Frage von dir vorher im Sinne von Vorbildfunktion. Ja? Also Frauen in Führungsrollen oder auch in technischen, klassischen MINT-Berufen, die, ja, da kommen wir wieder zum Gender Pay Gap, weil dort wenige Frauen sind, dort sind aber hoch oder gut bezahlte Jobs, weil es einfach von der Industrie oder von der wirtschaftlichen Situation genau dort zu finden sind. Und da ist es gerade, was die Ausbildung oder eben dort gibt es Frauen, dort können Frauen hin, dort muss es ihnen möglich sein, auch von der Ausbildung her, schon ganz von den kleinen Kindern her. Also ich finde es auf der anderen Seite wieder ganz auch nicht passend, dass in der Volksschule und im Kindergarten nur Damen sind, die super sind, aber ich hätte dort auch gerne mal einen Mann. Ja? Mhm. Also viel mehr Männer, das brauchen auch die Burschen, also die müssen das auch sehen, dass es einfach grundsätzlich ausnivelliert wird, ja? Also in beide Richtungen, und dann würde sich ja dieser Gender Pay Gap auch aus dieser Position und auch ein bisschen verändern. Ja?
Ich glaube auch, also es sind einfach auch die Bilder, oder? Es ist ja die Sprache, ist eines und das andere ist die Bilder. Wir haben im Vorfeld ein bisschen auch darüber gesprochen, welche Bilder sehen wir in Medien, welche Bilder sehen wir auf Websites, ja, wie, in welchen Rollen kommen Frauen vor, ja, kommen sie nur in so unterstützenden, moderierenden Rollen oder auch als Expertinnen vor und so weiter. und oder als im Management. Aber da spiele ich kurz den Ball an die Karin Scheibelberger. Die Karin ist auch in leitender Funktion in einer ziemlichen Männerwelt, Raiffeisen, Oberösterreich. Du leitest dort seit vielen Jahren Unternehmen. Wie empfindest du das?
Irgendwie habe ich gewusst, dass ich jetzt aufpassen
muss. Das ist so wie im Kabarett in der ersten Reihe sitzen, das ist immer blöd.
Aber das ist vielleicht auch ein, also so ein unter Anführungszeichen, klischee-typisch weibliches Phänomen, dass man irgendwie diese Empathie aufbaut, ob es jetzt kurz irgendwie spannend werden, jetzt könnte ich gefragt werden. Wie soll ich das beschreiben? Wir haben den Weltfrauentag auch recht intensiv besprochen mit unseren Beraterinnen und Beratern, weil wir uns natürlich verantwortlich fühlen für genau diese Themen, wenn es um den Pension Pay Gap geht, weil Frauen einfach dort zu wenig konsequent vorsorgen für sich. Also das Thema Pensionsvorsorge und Vorsorge für die Zeit über die Berufstätigkeit hinaus ist sehr oft den Männern überlassen. Es ist interessant, für die Themen, die ihr da jetzt präsentiert habt, diese Teilzeitquote, das hat mich sehr fast bedrückt. Die ändert sich interessanterweise auch mit dem Alter der Kinder nicht. Also wir haben, glaube ich, 60% der Frauen sind auch noch Teilzeit, wenn das Kind älter als 15 Jahre ist. Also das heißt, es hat schon sozusagen nicht nur eine, andererseits ist das Thema der Betreuungsplätze immens wichtig. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Und ich habe viele Frauen erlebt, die wirklich verzweifelt sind auf Mitarbeiterebene oder sozusagen im Freundeskreis, weil die Betreuungsplätze nicht das hergeben, was es brauchen würde. Aber es ist auch ein bisschen so dieses gesellschaftliche Thema. Ich habe einmal in der Zeit eine witzige Statistik gelesen, da gibt es so die Torten der Wahrheit, kann ich jedem empfehlen, das ist total spannend. Da ist eine Karikaturistin, die das immer recht kurz darstellt, für was seine Frau rechtfertigen muss. 50% diejenigen, die arbeiten gehen, und 50% derjenigen, die nicht arbeiten. Also man kann es eigentlich als Frau nicht richtig machen. Und ich glaube, man muss diese Themen, also wir versuchen es halt sehr ironisch, mit viel Humor aufzugreifen, damit man sozusagen nicht irgendwelche Fronten aufbaut. Ich weiß nicht, wie es, ich meine, ich sitze in Niederösterreich, es gibt doch aus meiner Sicht einen gewissen Backlash, den man spürt, in Bezug auf sozusagen die Rolle der Frau, trotz der Landeshauptfrau. Aber die Diskussion über das Gendern ist indiskutabel, aber gut, das ist ein anderes Thema. Zu meiner Person, ich habe mir über das nie Gedanken gemacht, ob ich benachteiligt sein könnte als Frau oder bevorzugt. Wenn man irgendwie so pragmatisch reingeht, dann passiert meistens das Richtige. Habe mir jetzt auf die Fahne geheftet, sozusagen meine Mitarbeiterinnen und mein Umkreis und mein soziales Umfeld zu bestärken, ist ebenso zu tun.
Ich habe ein bisschen so die Erfahrung gemacht, dass die Frauen, die Karriere gemacht haben und eben in Führungspositionen sind, das ja in der Regel ganz anders einschätzen. Also so wie du das auch gesagt hast oder ihr, dass im Alltag eigentlich dann kaum mehr empfunden wird als Benachteiligung, weil es hat ja meistens einen Grund, dass ihr dort seid, wo ihr seid, ja, weil ihr halt bestimmtes Auftreten habt und so weiter auch und Fähigkeiten habt, die dann offensichtlich irgendwann honoriert wurden und dann hast du in der Regel gar nicht so sehr die Probleme als Frau. Ich glaube, es ist eher schwierig für die Frauen, die so im Mittelbau sind oder die ein bisschen eben zum Beispiel den Weg aus der Teilzeit rausfinden möchten und halt lange in Teilzeit waren und man ihnen dann diese Fähigkeiten vielleicht auch gar nicht mehr zugesteht, oder? Also, ja, du bist ein bisschen zu lange aus dem Job draußen gewesen oder du hast ja diesen Takt gar nicht, den wir brauchen oder so, weiß nicht.
Ja, und ich glaube, dass es oft auch der Fall ist, dass Frauen in dieser Zeit, in der Teilzeit und so weiter, ein bisschen das Selbstbewusstsein verlieren, zu sagen, ja, und jetzt bin ich wieder bereit und jetzt mache ich den nächsten Step. Und ich finde, dass es extrem wichtig ist, dass man da als Frau eben auch andere Frauen unterstützt und ihnen Mut zuspricht und ihnen sagt, probier's und trau dich. Also oft ist es auch der Mut oder ja eben das Selbstbewusstsein, das bei Frauen einfach nicht so stark ausgeprägt ist. Ja.
Und vor allen Dingen, wenn man eben eine Zeit lang vielleicht daheim war oder eben nicht so die vielleicht sogar unter der Qualifikation Tätigkeiten verrichtet, dass man sich dann denkt, naja.
Also eben die Torten der Wahrheit kenne ich auch, die Kollegin angesprochen hat, und das ist genau auch so ein Thema, wo ich sage, man kommt teilweise aus dem schlechten Gewissen nicht heraus. Also ich habe 3 Kinder, beim ersten Kind habe ich noch versucht, ja, das geht sich alles aus. Ja, da habe ich halt, ich schaffe das schon alles, Beruf und Familie. Beim zweiten habe ich es auch noch immer versucht, allen Stereotypen gerecht zu werden, die treusorgende Mutter, total jetzt ein bisschen Karriere bauen und so weiter. Beim dritten war dann völlig klar, es geht nicht. Ja? Man kann, es geht nicht. Und das war ein Befreiungsschlag. Ich sage, ich brauche jetzt gar nicht mehr allen Stereotypen gerecht werden. Die Kinder, die kriegen das eh mit, die kriegen auch viel was anderes mit, die sind sehr selbstständig und das wird ihnen nicht schaden. Ja? Ich habe da meinen Frieden geschlossen, nicht jeden Stereotypen entsprechen zu müssen, und das war für mich ganz innerlich ganz, ganz wichtig. Ja.
Und ich möchte dazu noch was ergänzen, und zwar, ich finde es auch so wichtig, immer wenn das Thema auf Frauen kommt, kommt automatisch das Thema Kinder mit, egal in welcher Form.
Ja? Das ist auch eine Frage, die bei Bewerbungen zum Beispiel nur Frauen gestellt wird,
richtig,
oder?
Ja.
Wie brauchst du das mit Kinder und Familie?
Und ich halte es für so wichtig zu erkennen, es gibt in unserer Gesellschaft nicht mehr nur Familienkonzepte. Ja? Es gibt Frauen, die sind Single, es gibt Frauen, die sind in einer Beziehung ohne Kinder, es gibt Frauen, die haben ein oder mehrere Kinder. Ich glaube, oder halte es für sehr, sehr wichtig, dass man dahin kommt, dass man sagt, es geht gar nicht mehr nur um Frau und Kinder, sondern es geht ganz einfach für Frauen und Männer um das Thema Freizeit, Privatleben, ja, wie gestalte ich das, wie ist das Zusammenspiel zwischen Beruf und Privatleben, gar nicht unbedingt Beruf und Familie, sondern dahin zu kommen, dass man das nicht mehr nur in Bezug auf Frauen diskutiert und auch nicht nur in Bezug auf Kinder. Ja,
sondern, ich habe vor kurzem einmal im Zug mit einer Geschäftsführerin von einer FH gesprochen, die sie den Spaß gemacht hat, diese Frage grundsätzlich den männlichen Bewerberinnen und Bewerbern zu stellen. Wenn sie im Lebenslauf gesehen hat, dass es halt Kinder gibt und so weiter, dass sie Frage stellt, und wie er das dann macht eigentlich mit den Kindern. Und das waren alle total verdattert natürlich, die Frage. Susi, du hast zuerst die Hand gehoben.
Nur kurz irgendwie, ich glaube einfach, das ursprüngliche Problem ist eigentlich dann, wenn Kinder dazukommen, ja. Das ist dann, wenn die Frau dann in Karenz geht und automatisch das übernimmt die Pflege zu Hause, den ganzen Haushalt, das ganze Kindermanagement, und die Karenzzeiten in Österreich und Deutschland sind sehr lang. In Spanien, wie du angesprochen hast, Kali, ist einfach kurz, die gehen dann nur, glaube ich, 3 Monate in Karenz und dann sind sie wieder Vollzeit zurück. Da ist es klar, dass die Rolle aufteilen müssen zwischen Männern und Frauen. Ja. Das gleiche in Schweden. In Schweden sind ein Großteil der Männer nur 30, die arbeiten alle nur 30 Stunden. Das ist ganz klar, dass es gleich aufgeteilt wird. Ich glaube, das ist das ursächliche Problem in Österreich, dass wir Frauen zu lange in dieser Rolle der Mutter sind und das dann auch schwer abgeben wollen können, wie auch immer. Ja.
Das ist ja auch gleichzeitig eine schöne Rolle. Ne?
Die Männer empowern damit, dass sie sagen, hey, ihr müsst es auch machen, und wirklich auch zurücknehmen und sagen, okay, und so, ihr macht es auch super. Also ich meine, wir sind da schon sehr in dieser Rolle, wir gehen dann Teilzeit, wir wollen dann auch nicht mehr zurück Vollzeit, weil eigentlich ist es ja convenient, auch bei den Kindern zu sein, also zu Hause zu sein, das zu erleben, und wir wollen das alles nicht. Aber ich glaube, der Weg ist wirklich eindeutig, dass beide vielleicht nur mehr 30 Stunden arbeiten, und dann kann man auch die Kinderpflege übernehmen, also die Obsorge übernehmen. Weil zum Beispiel, wenn ein Kind krank wird, wer bleibt daheim?
Wer denkt überhaupt über, also bei uns, bei meiner Frau und mir war wirklich vieles sehr gut gleich verteilt, aber wenn ich ehrlich bin, war es auch so, wenn damals der Markus krank war oder irgendwas war, hat die Monika die Arzttermine gecheckt. Ja? Also, obwohl wir wahrscheinlich ein recht modernes Paar waren. Ja? Aber ja.
Ausnahme besteht in die Regel. Also man kann nie verallgemeinern, es gibt Familien, wo es wunderbar funktioniert, wo der Mann sehr viel übernimmt und die Frau auch. Also Aber ich glaube, im Stereotyp ist die Frau diejenige, die weiß, wie groß die Schuhe der Kinder sind, was als nächstes genau zum Einkaufen ist, wo der Arzt, wo die Nummer vom Arzt ist. Das liegt dann bei uns eigentlich und das haben wir uns auch erobert, diese Bastille. Und wir wollen es aber auch nicht zurückgeben und leiden eigentlich so dahin in dieser Dreifachrolle der Mutter, der Hausfrau, der Geliebten. Also gut.
Also diese,
ist schwierig, ist eine Herausforderung für uns.
Ja. Dieses Mental Load, ich glaube, das ist diese mentale Wissen über das Ganze, das ist da, das schwebt dann schon, diese Wolke schwebt auch noch viel zu sehr über den Frauen. Ja, das ganze Mitdenken. Ja. Und das ist viel geistiger auch, Speicherplatz, der da mit.
Ich habe das wirklich also in unserer Beziehung auch so festgestellt. Also die Monika war einfach diejenige, die das wusste alles. Mhm. Ja. Und ich und der Punkt ist ja, man lehnt sich ja als Mann automatisch dann auch gerne zurück, weil es ist eine Managementaufgabe, eben wie die Susi gesagt hat, die Nummern vom Arzt zu haben und zu wissen, wie groß die Schuhe gehen und so weiter. Und es ist halt sehr praktisch, wenn es jemand anderer abgenommen hat. Das geht einem beruflichen ja nicht so, nicht anders. Ne? Wenn es jemanden gibt, der das erledigt, dann sagst du, super, eine Aufgabe weniger. Isabella, du wolltest was sagen?
Also ich spreche aus einer sehr, privilegierten Position heraus, aber ich habe das im Laufe der Jahrzehnte, die ich arbeite, auch erlebt, dass es früher, also es wird ein bisschen besser, aber Teilzeit hat halt immer noch so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack. Ja. Qualifizierte, hochqualifizierte Jobs, die man halt nur 30 Stunden macht, das ist ja was Interessantes, sowohl für Frauen als auch für Männer und für alle dazwischen, würde ich mal sagen, weil man halt sonst ein bisschen mehr von seinem Leben hat, wenn man da voll reinbaggert die ganze Zeit. Meistens wird halt Teilzeit immer mit unterbezahlten Gigjobs gesehen und so. Und ich glaube, das ist auch so ein grundlegendes Ding, das da reinspielt.
Es könnte wahrscheinlich auch dadurch gelingen, wenn eben diese Modelle zwischen Mann und Frau aufgebrochen werden, dass es auch nicht mehr selbstverständlich ist, dass eine Führungsrolle unbedingt ein Fulltime-Job sein muss. Ne? Also warum muss die Führungsperson wirklich doch noch hacken, ist das eigentlich erstrebenswert? Oder können Sie Führungspositionen vielleicht auch zwei Menschen sogar teilen? Ja,
ja, nein, da hat die Kollegin sicher recht. Ja. Das wird immer mit ihr.
Kommen wir ein bisschen so zu ein paar anderen Themen, inhaltlichen Themen. Seit Stadtführung im Land für Mobilität zuständig. Ich fange ganz gerne mal bei dir an, Susanna. Das Thema Mobilität, aktive Mobilität, das ist was, was dir sehr am Herzen liegt, was du versuchst sozusagen im Land stärker auch zu promoten. Da geht es nicht ums sportliche Radlfahren zum Beispiel in erster Linie, sondern um Alltagswege und so weiter. Was könnt ihr da als Land, als Mobilitätsagentur im Land leisten? Und wie unterstützt ihr auch Gemeinden in dem Zusammenhang? Was ist da euer sozusagen deine Mission?
Die Mission. Also die Mission ist, also als Radland sind wir eben die Agentur für Bewusstseinsbildung und aktive Mobilität. Also wir schauen eben, dass wir durch Motivation, Incentives, Kommunikation, Vorbildwirkung und eben die richtigen Bilder im öffentlichen Raum dazu motivieren, dass die Leute im Alltag mit dem Fuß, zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, ja, mit dem eigenen, mit dem geliehenen. Wir betreiben auch das Nextbike, also das Leihradsystem Nextbike in Niederösterreich. Das ist auch sehr spannend. Also da sind wir auch Mobilitätsdienstleister. Da versucht man natürlich auch möglichst ein gutes Service zu leisten, um das auch hier die Möglichkeit aufzuzeigen. Naja, es muss ja nicht immer dasselbe bekannte Verkehrsmittel sein. Ich traue mich auch mal was Neues und dann funktioniert es und dann wird einfach diese neue Möglichkeit mit in die persönliche Menükarte meiner Möglichkeiten unterwegs zu sein aufgenommen.
Also hast du den Eindruck, dass Sie in Sachen aktiver Mobilität oder muskelbetriebener Mobilität, ja, ob sich da was ändert eigentlich? Also ändert sich der Mindset? Werden wir sukzessive ein bisschen mehr zur Radlernation oder ist es eher stagnierend?
Nein, es ändert sich schon. Also allein jetzt von den Nextbike-Zahlen in Niederösterreich, das sind halt die Fakten, die ich halt selber habe, da hat sich eben die Nutzung 126% zum Vorjahr verbessert, also von 80.000 Ausleihen auf über 200.000. Und das zeigt natürlich, dass auch wenn wir natürlich hart daran arbeiten, dass es so ist, ja, aber dass einfach der Mindset schon sich weiterentwickelt hat und dass mehr in das wie sagt man, ins Fleisch und Blut übergeht und das Leihrad quasi als Mobilitätsmöglichkeit einfach schon verankert ist.
Und beim Leihrad wird man wahrscheinlich auch ganz gut ablesen können im Alltagsmobilität, genau. Weil das buche man nicht aus, um Sport zu betreiben.
Genau, das ist eine erste, letzte Meile und so weiter. Also ja, da können wir das ja sehr gut beobachten.
Sind Frauen in ihrem Mobilitätsverhalten eigentlich anders? Also siehst du Unterschiede?
Naja, beim Sharing, wenn ich da anknüpfen darf, ist es immer so, auch noch ausgeprägter beim Carsharing, dass das männerdominiert ist. Mhm. Also wir haben auch, was die letzten Erhebungen auch zeigen, auch wenn sie ein bisschen älter sind, mehr Männer, die Nextbike nutzen als Frauen. Das ist irgendwie so ein Phänomen, dass Sharing-Dienstleistungen eher von Männern genutzt werden. Da versuchen wir auch entgegenzusteuern, dass das für alle ist. Mhm. Ja. Ja, sonst halte ich es, was Gender oder eben Mann, Frau mit Mobilität angeht, immer am Grundsatz des Design for All. Man soll für alle dasselbe machen, ob Mann, Frau, alt, jung, Rollator oder Kinderwagen. Also das ist eigentlich meine Herangehensweise. Es muss eben sich an den Schwächsten oder Vulnerabelsten orientieren. Und was jetzt alle Infrastrukturen jetzt so grundsätzlich einmal angeht. Was Bewusstseinsbildung angeht, muss man tatsächlich mehr die Damen auch motivieren.
Ich meine, das hat insgesamt ja, also aktive Mobilität ist ja nicht nur ein Klimaschutz- und Umweltschutzprogramm, sondern in Wahrheit ein Gesundheitsprogramm. Also es hat ja ganz viele volkswirtschaftliche Vorteile, wenn wir ein bisschen weniger mit dem Auto fahren würden und ein bisschen mehr uns.
Ja, natürlich, ja. Gerade weil du das so ansprichst, es wird auch auf dem Weltfrauentag oft erzählt oder gesagt, dass die Frauen einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende leisten können, weil sie eben statistisch gesehen häufiger öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder auch aktiv unterwegs sind. Ich interpretiere persönlich die Zahlen immer mit ein bisschen Vorsicht, weil es ja nicht oft nicht die freie Entscheidung der Frau ist, mit dem Bus zu fahren, sondern weil vielleicht nur ein Auto in der Familie da ist. Das hat aber der Mann, weil der muss woanders hin zum Arbeiten. Und also jetzt ganz verkürzt dargestellt, ja, sehr individuell muss man das natürlich betrachten dann, aber dieser Effekt würde ich nicht eins zu eins übernehmen. Also es sind sehr oft wirtschaftliche Zwänge oder Notwendigkeiten, die Frauen mehr in die umweltbewusste Mobilität treiben und
weniger, weil sie überzeugen.
Und weniger, ja, also ich würde da woanders ansetzen.
Karin.
Ja, danke. Mich hätte interessiert, weil ich meistens, wenn ich hinschaue, nehme ich wahr, dass diese Mobilitätsdienstleister doch sehr touristisch genutzt werden. Also das ist nicht sozusagen was jemand jeden Tag nutzt, weil er halt von A nach B muss, dort einen Bahnhof aussteigt und dann die letzten 2 Kilometer mit dem Radl fährt, sondern es ist oft sehr touristisch genutzt. Habt ihr da Infos, ob das nur mein persönlicher Eindruck ist oder ob das tatsächlich so ist?
Also ich kann es nur für Radland und für uns beantworten. Also unsere Nextbike-Leihräder sind eindeutig im Alltag im Einsatz. Ganz, ganz selten im Tourismus. Das ergibt sich dann natürlich in der Wachau von Melk-Krems. Ist das von der Region her schon so, dass man sich der Touristen, aber auch Anwohner das aufteilen. Das zeigen auch die Daten, dass ungefähr die Hälfte dort touristisch sind. Und wohin fahren, one way, wo sie dann halt wieder weitermachen mit ihrer touristischen Route und die Hälfte bleiben aber im Ort und fahren dort. Ja.
Ich glaube, es hängt da sehr stark davon ab, wie das System konzipiert ist, wo die Stützpunkte sind. Sind die Stützpunkte dort, wo ich auch normal als Einwohnerin, Einwohner einen Weg habe? Ja? Oder sind sie eher touristische Stützpunkte, oder?
Und wir beim Nextbike haben wir nicht nur die Stationen am Bahnhof, wo ja alle ankommen, sondern auch speziell auch bei Arbeitgebern oder eben auch bei Wohnbauträgern, die das in ihre Portfolio aufnehmen. Und dort erwische ich ja die dort arbeiten und die dort wohnen. Also auch diese erste Meile auch zu bilden und nicht nur die letzte zum Ziel her.
Ja.
Also ergänzend nur ganz kurz, ich bin eine passionierte Radfahrerin, auch im Alltag. Ich kriege ganz oft mit, dass Frauen einfach Angst haben beim Radfahren. Also das war das nicht wirklich nur so im Dorf herum, wo es ja fast eine Fußgängerzone ist, wo man so ein bisschen herum, also kaum ist man irgendwie mit Autoverkehr belastet oder muss irgendwie also längere Strecke fahren, dann sind viele in meinem Umfeld einfach nicht mutig genug. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Auftrag, dass man nicht nur die Mobilität neu denken muss, sondern auch die Infrastruktur.
Aber ja, Beratinfrastruktur ist zwar nicht euer Kernbusiness, aber ihr, glaube ich, beratet oder vermittelt irgendwie auch für Gemeinden, die Radinfrastruktur auszubauen. Es gibt ja im Land Niederösterreich ein paar Institutionen,
die sich Ja, also wir kümmern uns nicht um die Radinfrastruktur. Wir verweisen natürlich die Gemeinden, wenn sie da an die richtigen Stellen, wenn sie da Fragen haben. Für mich ist das immer ein Berg, wo man aus zwei Seiten mit dem Tunnelbohrer reinfährt. Natürlich muss die Infrastruktur passen, aber man muss auch die Bilder das in den Kopf bringen und ins Gefühl und ins Herz, wenn man jetzt so empathisch oder so emotional werden will, dass Radfahren und zu Fuß gehen einfach eine gute Möglichkeit für sich selber ist. Und da geben sich dann Infrastruktur und Bewusstseinsbildung die Hand.
Aber wir sehen das sehr stark, also das, was du sagst, Karin, auch in Wien. Wir arbeiten in Wien auch für die Mobilitätsagentur und wir sind an Projekten beteiligt in der Kommunikation, wo Radinfrastruktur ausgebaut wird. Wien macht da momentan enorme Anstrengungen. Eben genau das, was du sagst, Karin, in Richtung Sicherheit, ja, weil das ist ein Riesenfaktor, also das, was wir sehen wirklich, also Frauen haben in der Regel heute ein bisschen ein höheres Sicherheitsbedürfnis als die Männer und gerade wenn du sozusagen in so einer großen Stadt unterwegs bist mit dem Radl und du musst schon fast ein bisschen im Kampf mit den Autos agieren, das liegt halt einer Frau in der Regel nicht und alleine dieser Gedanke dabei, ich müsste an einer Ampel irgendwo mit dem Auto sozusagen im Wettbewerb sein, das taugt einer Frau nicht. Ja. Und ich muss auch sagen, es taugt den meisten nicht, die das Radl ganz normal zum Alltagsradeln verwenden, weil du willst ja stressfrei, also eine der schönen Sachen beim Radlfahren ist ja, dass du stressfrei eine radelst in die Arbeit zum Beispiel in der Früh und nicht, dass du Ellbogenmentalität ausfahren musst. Also das sehen wir schon, das ist ganz wichtig, glaube ich, in der Infrastruktur. Wenn wir ein bisschen bei den Städten und Gemeinden sind, Annemarie, du hast eben, wie gesagt, das Stadtamt übernommen. Und die Herausforderungen an Städte sind ja, glaube ich, in der letzten Zeit nicht weniger geworden und nicht einfacher geworden. Das wird eigentlich immer komplexer in Wahrheit. Wo siehst du aktuell so die stärksten Herausforderungen? Zum Beispiel so eine Kleinstadt für alle, die Neulenkbach nicht kennen, Metropole. Ja. Wir haben knapp 9000 Einwohner, mehrere Katastralgemeinden, also ein bisschen sozusagen Stadt und Dorf zugleich, so wie das üblicherweise oft in ländlichen Städten ist.
Ja. Ja, die größte Herausforderung ist sicher die finanzielle Situation, die für die Gemeinden aktuell einfach schwierig ist. Und damit einhergehend die Vielfalt und Komplexität der Aufgaben, die eben wirklich immer mehr werden. Und dann gibt es ja auch noch Themen, die uns in Zukunft erwarten, Klimawandel und so weiter, wo man einfach jetzt schon die Weichen legen muss, dass es... dass man da gute Lösungen für die Zukunft findet. Und die Kombination aus diesen drei Dingen ist sehr, sehr herausfordernd.
Ja. Weil Städte sind ja so in einem Punkt, wo gerade vor allem die Innenstädte sich ein Stück weit neu erfinden müssen. Da gibt es ja, du hast es angesprochen, wir haben Klimaveränderung, das heißt, die Stadt wird oft heißer drinnen, wir haben Hitzeinseln, gleichzeitig bricht uns ein bisschen der Handel weg und haben oft mehr Leerstände. Und es ist eigentlich neu, glaube ich, in der Disziplin der kleineren Städte, dass sich die kleineren Städte auch immer öfter sozusagen um diese Themen kümmern und annehmen. Weil früher hat man gesagt, ja, es ist halt ein wirtschaftliches Thema, mein Gott, nein. Aber jetzt seid ihr mehr in der Pflicht auch, oder?
Also genau, ich trenne sozusagen den Themenbereich von Gemeinden ganz gerne in das Thema Daseinsvorsorge, wo einfach die ganze Infrastruktur drinnen ist, Straßen, Kanal, Wasser, das, was es geben muss. Ja. Und den Bereich... lebenswerte Gemeinde, wo eben das Thema drinnen hängt, das du ansprichst, Innenstadtbelebung, die Innenstädte sterben aus, die Geschäftstreibenden schaffen es nicht mehr, ihr Geschäft zu halten, weil es zu wenig Kunden gibt. Die Menschen wollen sich aber gerne aufhalten im öffentlichen Raum, gerne im Schatten sitzen im Sommer und nicht quasi am Asphalt, am heißen, in der prallen Sonne. Und das ist ein Thema, das wir in Neulenkbach ja gemeinsam mit dir sozusagen angegangen sind im letzten Jahr. Und wo es einfach gilt, wirklich da ein Stadtzentrum zu schaffen für alle. Also jetzt nicht nur für Frauen, sondern für alle Generationen, von jung bis alt, für alle Ur-Neulenkbacherinnen und für alle Zugezogenen. Also ja, da sind wir dran. Gerade.
Mhm. Und das ist halt eben, wie du sagst, also dadurch, weil alleine mit dem Thema Daseinsvorsorge wäre das Budget ja schon mehr als aufgebraucht, nehme ich an. Ne? Und wahrscheinlich wird dann sehr oft eine Debatte entlang laufen, naja, wenn der Kanal noch gar nicht erledigt ist, warum kümmern wir uns um so ein Thema, was ja gar nicht ureigentlich ist, oder? Das ist wahrscheinlich.
Genau, also natürlich gibt es in Zeiten wie diesen, also ganz kurzer Schwenk, zu dem wie ein Gemeindehaushalt funktioniert. Wir bekommen Gelder vom Land, im Zuge des Finanzausgleichs wird das verhandelt, das war ja gerade jetzt auch ein Thema. Und tatsächlich werden diese Ertragsanteile aber weniger und die umgekehrt die Umlagen, die wir wieder an das Land zurückzahlen, werden mehr. Und das heißt, es bleibt am Ende des Tages weniger von dem Kuchen übrig. Und damit müssen wir dann natürlich eben schauen, wie geben wir es aus und einfach priorisieren. Und dazu gibt es ja den berühmten Voranschlag am Ende jedes Jahres fürs kommende Jahr, wo einfach geplant wird, wo fließen die Mittel hin. Und natürlich, ja, da gilt es abzuwägen, was sein muss, muss sein, gerade in der Infrastruktur. Es ist eh klar, das ist einfach die Kernaufgabe zum gewissen Grad auch von Gemeinden. Aber ja, wir möchten natürlich auch gestalten, ja, und insofern haben wir es trotzdem geschafft, für heuer und auch für die kommenden Jahre einzuplanen, dass wir da in der Zeit.
Ihr müsst auch immer kreativer werden, oder? Weil ihr habt zum Beispiel jetzt, beginnt zunehmend euch um Förderungen zu bewerben,
ja.
Europäische Förderungen, LIDA-Förderungen und so. Das ist auch etwas, glaube ich, was sagen wir, relativ neu ist eigentlich in der Finanzgebarung von Städten, dass sie sagen, so, wir schauen auch aktiv, wo können wir noch Mittel aufstellen, außer Körperschaftssteuer?
Ja, also, genau, das ist das Förderwesen für Gemeinden ist sehr, sehr komplex. Man kann da wirklich von einem Förderdschungel sprechen. Es gibt Förderungen von EU, von Bund, von Land. Und wir in Neulenkbach haben schon den Vorteil, dass wir einfach auch eine sehr große Verwaltung sind, weil wir eine große Stadt sind und da gibt es eine eigene Finanzabteilung und die kann sich sozusagen auch anschauen, was gibt es denn für Förderungen. Kleinere Gemeinden, muss man ganz ehrlich sagen, haben den Vorteil nicht und das ist eine große Herausforderung, dann so nebenbei noch zu schauen, was haben wir da für Möglichkeiten, an Fördergelder zu kommen. Wir haben jetzt tatsächlich für die Innenstadtbelebung, das hast du angesprochen, mit der sogenannten LIDA-Förderung, einer Förderung von der Europäischen Union, haben wir das geschafft, wirklich 275.000 Euro für unsere Innenstadtbelebung zu erhalten an Fördermitteln für die kommenden 3 Jahre, wo uns jetzt dadurch gelingt, wirklich einen City Manager oder City Managerin anzustellen und wirklich eine Person zu haben, die sich dem Thema Innenstadtbelebung annimmt, ja, und als Ansprechperson fungiert.
Also ein bisschen auch das Business von Städten ist einfach anders. Also ihr habt eben die öffentlichen Gelder, dann habt ihr natürlich Kommunalsteuern, aber die sind natürlich davon abhängig, wie viel Mitarbeiter und wie die Gehaltssumme ist. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent machen die Kommunalsteuern ungefähr aus im Finanzhaushalt. Das sind der Hauptteil ist, glaube ich, die Ertragsanteile.
Genau, oder? Ertragsanteile ja. sind das meiste, ja, genau. Und dann der zweite Teil sind die Kommunalsteuern, genau.
Wie merkt ihr das eigentlich irgendwie ein bisschen, weil ihr serviciert ja Städte und Gemeinden aus Radland, dass heuer tatsächlich, also das spürbar ist, dass die Gemeinden weniger Geld haben. Merkt ihr das auch in den Aktionen, die ihr mit Gemeinden machen wollt oder so? Wie schaut das für euch aus?
Wahrscheinlich nur mittelbar. Ja. Natürlich alles, was Nextback angeht, das ist ein betrieblicher Teil, da sind wir darauf angewiesen, dass die Gemeinden auch einen Teil, also die Gemeinden Standortpartner können aber auch Betriebe sein, eben Wohnbauträger, ja, da sind wir quasi als Dach drüber bei allen, ja. Organisationen, dass eben da durchaus ja, jetzt nicht gelacht wird, wenn wir natürlich sagen, bitte, liebe Gemeinde, zahlt einen Beitrag. Aber so sehen wir es nicht. Also da sind wir eben ein bisschen weiter weg von den Gemeinden. Da ist eben als zwischen uns und den Gemeinden eben das niederösterreichische Mobilitätsmanagement, die Mobilitätsmanager von NRegional, die sind eben da noch als Verbindungs- und Kommunikationsglied auch dabei. Mhm. Aber sonst.
Ich schaue ein bisschen in die Runde. Gibt es von euch Diskussionsbeiträge? Ich schaue mal kurz, ob im Chat was gekommen ist. Wir haben angesprochen, dieses ganze Thema der Transformation. Also wir haben es in der Mobilität, wir haben es in den Städten sehr stark. Ja. Und seht ihr da eigentlich, man tut das vorher fast ein bisschen ausgeschlossen, aber können Frauen Transformation eigentlich, könnten Frauen eine gewisse Vorreiterschaft in der Transformation einnehmen? Also seht ihr sozusagen durch die weibliche Sicht, die auf diese Themen gebracht werden, auch eine Chance, Dinge zu verändern, die vorher halt sehr retardiert immer in der gleichen Bahn. Also wir sehen es zum Beispiel, wenn wir Bürgerbeteiligungsprojekte machen. Also wenn ich nicht auf Quoten beharre, dann habe ich 80% Männer dort drinnen. Ja, weil dann wird eine Liste zusammengestellt von der Gemeinde, wer man da schicken sollte. Dann sind es die üblichen Vereinsmeier und so weiter, die irgendwo in Vereine Obleute sind und so weiter. Und wenn ich dann nicht irgendwann sage, hey, die Gemeinde besteht ungefähr aus 50% Frauen, wie schaut das aus? Ja, dann kommt es erst mit. Können Frauen andere Dimensionen einbringen, eurer Meinung nach, andere Sichtweisen?
Ja, ich finde es immer wichtig, eben wieder anzuknüpfen, dass eben sehr viele Frauen in diesen mehr in technischen oder Berufen oder Führungsrollen sind, damit es auch Sachverständige gibt, Planerinnen gibt, die dort eben grundsätzlich einmal schauen, dass das ausgeglichen ist, dass eben nicht sich praktisch immer nur dieselbe Gruppe wiederfindet, ja, von den üblichen Verdächtigen. Ja. Aber da ist es mir, glaube ich, persönlich, ja, ich würde das nicht an Mann-Frau festmachen, weil ich glaube, die Professionalität traue ich einem Mann auch zu, ein Design for All zu machen und den Damen auch. Also ich will ja nicht, dass jeder irgendwie sagt, ja, du, ich, nur die Mütter, weil nur die haben ein Kind gekriegt und nur die haben es am eigenen Leib erlebt, wie das ist mit den Kindern. Und das ist ja auch wieder eine Exklusion von allen anderen. Also ich würde das gern von dem trennen in meiner Idealvorstellung. Aber eben, das hat eben nichts damit zu tun, dass ich mir wünsche, dass mehr Frauen in Führungspositionen und in technischen Berufen und einfach mehr Teil der Öffentlichkeit sind, in diesen Bildern vorkommen, damit dann würde sich das meiner Meinung nach, glaube ich, schon sehr professionalisieren, wo alle dabei sind.
Ja, da schließe ich mich an. Ich halte es auch für wichtig, die Mischung macht aus. Es gibt dann nicht nur das Thema, dass das dann eine Frau besser macht als jemand andere, aber die Vielfalt der Perspektiven mit einzubeziehen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Die Vielfalt der Generationen,
dieses Transformative zu sagen, wir müssen die Dinge jetzt mal ein bisschen anders denken in vielen Bereichen. Also wir haben eben die Aufgabenstellung, also es ist auch, wir haben ja mannigfache Veränderungen, die gerade disruptiv sind. Wir sind mitten in einer Digitalisierung, die wahrscheinlich einen Speed jetzt aufnimmt, der unfassbar ist, ja, wo wir vollkommen neu uns auch wieder anpassen müssen, wie Dinge laufen. Und habt ihr den Eindruck, dass Frauen an diese Dinge vielleicht anders herangehen und eine andere Perspektive einbringen können?
Also ich glaube, dass jedes Individuum, was etwas verändern möchte, eine neue Perspektive einbricht, ganz allgemein. Ich möchte jetzt nicht vom anderen Argument abweichen, wo ich mich fürchte, ganz persönlich, individuell, ist diese ganze künstliche Intelligenz-Entwicklung, weil sich die aus Daten ernährt, die eben nicht balanced sind. Ja? Ja. Und wenn man eben die KI mit Daten füttert, die nicht die Vielfalt oder eben Gleichberechtigung in der Gesellschaft widerspiegeln, nachher habe ich irgendwo ein Moment drin, wo es sich dann potenziell verschlechtert oder exponentiell verschlechtert.
Also wir sehen es ganz stark, wenn man zum Beispiel mit ChatGPT an Konzepten schreibt und so weiter, wenn man das nicht extra betont, sozusagen, wie wichtig Gendergerechtigkeit oder Ausgeglichenheit ist, dann tappt ChatGPT natürlich sofort in die gleiche Falle rein. Ne? Also fast nur heftiger. Karin.
Was denn du? Mir hat die Frage irgendwie getriggert, der Transformation oder Frauen besser umgehen können. Ich weiß nicht, ob ihr die Entwicklung in Paris euch anschaut mit der Anne Hidalgo, die gerade das Thema Stadtentwicklung in einer Metropole komplett neu denkt. Und ich habe einmal ein Interview mit ihr gelesen und es war so faszinierend, weil ich mir gedacht habe, es ist wirklich sozusagen ihre weibliche Sicht, weil sie sagt, ihr ist es egal, ob sie wiedergewählt wird. Und ich glaube, das kann schon ein Aspekt sein, dass Frauen einfach dort irgendwie vielleicht pragmatischer agieren und nicht so auf sich fokussiert, sondern wirklich, was kann ich bewegen, wie kann ich meine Stadt lebenswerter machen. Und ich finde es toll, dass ihr in der Lenkbach da gemeinsam an dem arbeitet.
Ja, das Thema Machterhalt ist, glaube ich, bei Frauen schon ein bisschen anders ausgeprägt, oder? Zumindest in den alles, was man sozusagen verallgemeinert, ist immer gefährlich, aber Machterhalt ist schon tendenziell eher männliche Sache, oder?
Also,
das, was ich so ein bisschen mitkriege, aus den Vorstandsetagen, dass Frauen da einfach trotzdem relaxter sind. Also die haben einfach kein Problem, wenn der Vertrag... Es ist ja interessant, gibt es eine Forschung dazu, erst vor kurzem Standard gelesen, dass die Frauen in Vorstandspositionen weit weniger lang verharren als Männer, weil sie einerseits also tatsächlich wahrscheinlich sozusagen sagen, wenn es nicht passt, passt es, dann trennen wir uns auch wieder, also da irgendwie konsequenter sind, aber halt auch weniger sozusagen an diesen Machtfründen andocken und sich nur darüber definieren, weil wir halt auch mehr haben, weil es Kinder gibt, weil es Familie gibt, weil es Care-Arbeit gibt. Also es ist, Frauenarbeit ist halt nicht nur sozusagen auf den Job fixiert.
Das ist sicher Aspekt, ja.
Meine leimhafte Sicht der Dinge. Diese Pariser Bürgermeisterin ist echt sehenswert.
Ja, wir haben das in ein paar Städten, oder? Ich glaube, in Barcelona ist das auch, da ist auch eine weibliche, eine Kommunistin, ja. Die ja, deswegen auch sehr stark, die Kommunisten werden ja überall dort sehr stark, wo das Thema Wohnungen ein Riesenthema wird. Und das haben wir jetzt in Salzburg gesehen, das sind wir in Graz und in Barcelona war eben auch so, weil ja alles quasi über Airbnb und über große Immobilien und die Leute einfach dort nicht mehr leben können. Und da bringt dann eine Frau offensichtlich auch ein bisschen andere Perspektive ein, oder? Willi, weil ich dich jetzt da gerade so im Bild sehe, du hast ja sehr viel auch schon gemeinsam mit verschiedensten Frauen, mit Interessanten gemacht. Du hast ein Wohnprojekt gegründet und so weiter, wo, glaube ich, viele Frauen auch in führenden Rollen sind. Der Willi Nowak war Gründer des VCÖ in Österreich, Verkehrsclub Österreich und du hast auch Wohnprojekte initiiert, glaube ich, Sargfabrik warst du führend dabei und so weiter. Wie nimmst du die Rolle der Frauen dort wahr?
Also in den Kontexten, wo ich tätig war, also jetzt sage ich nicht im Verkehrsbereich insgesamt, da sind die Männer natürlich nach wie vor dominant, vor allem im technischen Bereich, aber dort, wo ich aktiv war, also egal ob es der VCÖ ist oder auch bei uns in den Wohnprojekten, sind mehrheitlich die Frauen in den Führungspositionen. Also das ist auch eine Haltungsfrage, ob man die Strukturen so anlegt, dass das überhaupt gar nicht erst stattfindet, dass die Männerdominanz vorhanden ist. Mir ist auch vorher was aufgefallen, was ich interessant finde. Ich würde gerne diese Mutterrolle und die Frauenrolle trennen, weil die Mutterrolle ist nur eine Phase, wenn ich so sage. Und deswegen glaube ich, ist es in den gesamten Projekten wichtig, dass man die Frau und die Mutter auseinanderhält, weil die Väter- und die Männerrolle auch zwei verschiedene sind. Also jetzt rein vom Alltag her. Ich bin jetzt gerade kurz ausgeklinkt gewesen, weil ich Brot gepacken habe, aber es ist natürlich so von der Postbote jetzt gekommen. Aber es gibt so Dinge, wo ich sage, das sind nicht unbedingt eine Frauenfrage, ob man sich um das Frauen in die Care-Rolle kommen, ist sieht man, aber es ist nicht unbedingt eine Frauenfrage. Okay, aber ich wollte, weil du mich angesprochen hast, dass in den Bereichen, wo ich tätig war, waren eigentlich, ich habe zum Beispiel einen reinen Frauenvorstand beim VZÖ gehabt, als Chefetage. Und hier in der Sargfabrik, in unserem Wohnprojekt, gibt es aktuell im Vorstand auch nur zwei Männer und sonst sind es, glaube ich, sechs Frauen und so. Liegt aber ein bisschen, im Wohnprojekt würde ich sagen, könnte man es schon fast klassisch sehen, weil das ist ja mehr eine Wohnumfeld ist ein Alltagsthema, wenn man so will. Aber bei uns geht es auch um Sanierungsfragen. Wir müssen auch die thermische Sanierung vorbereiten. Wir müssen unsere Erdwärme produzieren. Also, aber das sind eher ein Unterschied zwischen den technischen Ausführungen und der Führungsposition ist dann doch ein großer Unterschied. Also die Hausverwaltung sind bei uns zum Beispiel zwei Männer. Also insofern. Die Umsetzung sind dann schon wieder in Männerhand, ja.
Ja, du warst ja mit dem VCÖ eigentlich in dem Umfeld der NGOs in Wien, in Österreich sehr stark. Ich glaube auch an sehr vielen NGOs sind Frauen an der Spitze, oder?
Also ja, in Österreich auf jeden Fall, egal ob es jetzt beim WWF die Andrea Johannides ist oder ob bei die Agnes Zauner bei Global 2000, ist aber schon seit sage ich, 20, 30 Jahren. Also, der Leonore Gewessler kommt ja nicht von nirgends. Also das ist, glaube ich, schon ein Kulturbestand, der in der NGO-Szene, also zumindest in dieser Öko, sage ich, dieser NGO ist ja nicht NGO, ne? Aber im Öko-Bereich sind, glaube ich, Frauen sehr, sehr prominent vertreten. Also auch wirklich im tatkräftigen Umsetzen. Das, glaube ich, ist wichtig. Ja.
Ja, ich bin auch sehr stark eigentlich in unserer Arbeit über die NGO-Szene ja sozialisiert und deswegen war ich auch das, was ich angesprochen habe, inwieweit Frauen sozusagen den Change oft an der Szene, also ich kann das auch ein bisschen unterstreichen, was die Karin Scheibelberger gesagt hat. Ich habe tatsächlich oft den Eindruck gewonnen, also wenn man mit Frauen in Führungspositionen zu tun hat, dass die weniger an dieser Position kleben, ja, als Männer oft. Ja. Und aus dem nicht so sehr an der Position kleben, ist man dann halt oftmals vielleicht auch ein Stück weit freier in der Dinge und sagt, hey, könnte man ja nochmal ganz anders auch denken, die Sache. Ja. Also das ist mir halt oft, aber das mag sein, dass es eben so ein Ausschnitt ist, wie du auch gerade gesagt hast, Willi, der halt so ein bisschen die NGO-Szene betrifft.
Ja, ich halt bin vorsichtig mit Zuschreibungen, weil wir tappen jetzt schon wieder in die gleiche Falle,
Männlich,
Frauen zuzuschreiben, was ist weiblich, was ist männlich. Und das halte ich für gefährlich. Ich finde es besser, dass man es an anderen Dingen festmacht, persönlich. Ja, ja. Deswegen bin ich zurückhaltend, wenn du mich fragst, wie ist die weibliche Perspektive oder wie sind Frauen als Führungskräfte. Ich persönlich glaube, es ist auch ganz stark eine Generationenfrage, dass Menschen, die erst ins Berufsleben eintreten oder vor kurzem eingetreten sind, einen anderen Zugang haben zur Karriere, weil sich ja da viel getan hat, auch Männer leben vielleicht heutzutage nicht mehr so sehr an ihrer Position wie noch vor 20 Jahren und sagen, ich mache mal was anderes. Also ich persönlich kenne eigentlich viele Männer jetzt, die mit mir gemeinsam studiert haben und jetzt in Führungspositionen sind, die auch nicht mehr so am Sessel kleben, wie vielleicht das vor 20, 30 Jahren der Fall war. Ja.
Also ich habe es mich an dieser Stelle ertappt. Also ich bin Werber, ne? Ich muss natürlich immer in Zielgruppen und bei Hindenken und so weiter, da kommen sofort alle in eine Schublade. Und ich habe wieder in das eingezahlt zwischen Mann und Frau Thema. Ja. Ich danke euch allen recht herzlich, einerseits euch beiden, dass ihr heute hierher gekommen seid. Danke. Okay. Und euch, die ihr euch ein bisschen sozusagen die Frühstückszeit Zeit genommen habt. Ich wünsche euch einen guten, erfolgreichen Tag, ein bisschen Inspiration hoffentlich, die wir geliefert haben. Und ich weise an dieser Stelle auf unsere Message Talks, auf die nächsten hin. In circa einem Monat, am 18. April, sprechen wir mit der Gabi Datz-Berger von der Wirtschaftsagentur Wien, wie es Wien schafft, internationalen Vergleich sukzessive als Startup-Metropole Fuß zu fassen. Da ist wirklich viel gelungen und da gelingt auch gerade viel. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen Inspiration vielleicht auch für kleinere Städte auch liefern. Was kann man im Startup-Bereich tun? Das ist unser nächster Message-Talk. Wo ihr die Termine findet, wisst ihr, sonst werdet ihr heute nicht dabei gewesen auf unserer Webseite. Also, schönen Tag und danke für eure Zeit und fürs Dabeisein. Liebe Grüße.
Okay, wiedersehen.
Ciao.